herzlich willkommen zum heutigen Gottesdienst-Podcast der Evangelischen Kirchschoner Gemeinde Monshausen. Sie sind herzlich eingeladen, unsere Gottesdienste sonntags ab 10 Uhr zu besuchen. Natürlich können Sie auch über unsere Webseite unter der Adresse www.kirchschonergemeinde-monshausen.de Näheres über unsere Gemeinde erfahren. Wir hoffen, dass Sie aus dem folgenden Gottesdienst Anregungen für die vor Ihnen liegende Woche mitnehmen können.
Möchte einsteigen zu der heutigen Predigt mit einer Frage an euch, die mir dann auch hilft, die Predigt zu gestalten und in die Predigt dann auch reinzukommen oder einzusteigen. Wer von euch hat so Wünsche und Vorstellungen von seiner Traumgemeinde? Oder seid ihr alle so mit der Gemeinde zufrieden, wie sie ist? Wer hat Träume, Wünsche, Vorstellungen, wie eine Gemeinde, wie seine Gemeinde zu sein hat oder sein könnte? Er sagt, hier, da bin ich richtig zu Hause. Nur einer, zwei, drei. Gemeindeleiter guckt genau hin, wir brauchen nichts ändern. Es kann alles so bleiben, wie es ist. Die Masse ist zufrieden. So ähnlich ging vielleicht auch früher den Gemeinden, aber die hatten schon so ihre Vorstellung auch, wie Gemeinde zu sein hat, und die haben kräftig an ihrem Gemeindebild gearbeitet. Wir werden uns mit einer Gemeinde beschäftigen, die sehr gut abschneidet, die sehr gut dasteht. Das war eine tatkräftige Gemeinde. Da waren die Mitarbeiter voller Einsatz. Ich könnte euch auch sagen, das ist natürlich auch meine Wunschgemeinde, meine Traumgemeinde. Vielleicht auch die Kirchschoner Gemeinde Monshausen. Alle Mitarbeiter sind voll dabei. Jeder setzt sich mit seinen Gaben und Fähigkeiten ein. Für jeden ist etwas vorhanden am Gemeindeangebot. Keiner sagt oder muss sagen, ja, wo finde ich meinen Platz? Wo kann ich mitarbeiten? Wo ist etwas für mich mit dabei? Wo finde ich Angebote in der Gemeinde für mich? Die Gemeinde ist richtig tatkräftig. Es gibt auch Kirchschoner Gemeinden, die klopfen sich auf die Schulter und sagen, wir sind so eine Arbeitsgemeinde. Wenn es an die Arbeit geht, sind wir alle voll mit dabei. Da ziehen wir alle an einem Strang. Das vereinigt uns. Andere Angebote kommen dann eher ein bisschen zu kurz. So diese Traum- oder Wunschgemeinde, sie beweist Durchhaltevermögen, sie gibt nicht so schnell auf. Wenn Widerstand da ist, dann wird dieser Widerstand gebrochen. In dieser Gemeinde sind alle so bewährte Christen, die ihre Erfahrungen gemacht haben, wie man den Glauben lebt, wie man mit Jesus lebt, wie man mit Schwierigkeiten und Krisen umgeht. Die Gemeinde besitzt genügend Substanz. Sie haben so ihr Fundament gefunden und wissen, auf welchem Boden sie stehen und was ihr Leben trägt und wo ihr Leben sie hinführt. Sie sehen Schwierigkeiten und Schwierigkeiten sind vielmehr Herausforderungen und keine Probleme. So diese Traum- und Wunschgemeinde, wo man gerne dabei ist oder ich vielleicht auch gerne Prediger wäre, sie lehrt und lebt Heiligung. Man beobachtet, was in einer Gemeinde für Strömungen da, welche Lehren sind vorhanden. Und dann gibt es genügend Autoritäten in der Gemeinde, die das Recht haben, diese Strömungen mal zu unterbinden und zu sagen, stopp, bis hierher und nicht weiter. Und dann auch die Autorität zu haben, sagen, hier Leute, wenn ihr euch unseren Regeln nicht anpasst, dann haben wir euch lieb, aber bitte sucht euch doch eine Alternative. Das, was ihr gerne hättet und wünscht, kann und wird bei uns so nicht gelebt. Sie beobachten und leben die Geistesgaben, die Gott den Gemeinden gibt. Sie sind sehr sensibel und beobachten, was ist noch biblisch fundiert, was driftet schon ab in Schwärmerei, was verlässt so den Boden des Fundaments, der Lehre von Jesus Christus. Wo geht es nicht mehr um Gaben für die anderen, sondern nur noch um Gaben für sich selber? Die Gemeinde bewährt sich in der Verfolgung. Sie ist nicht darauf bedacht, immer zu sagen, wir wollen in Frieden und in Ruhe leben, sondern sie akzeptiert es, dass es Widerstand von außen gibt, dass man als Christ eben nicht leicht lebt, sondern es Menschen gibt, die dagegen sind. und der Glaube dieser Gemeinde bewirkt Werke. Die Gemeinde macht sich also Gedanken darüber, wie können wir das, was wir glauben, auch leben. Das wäre so eine Idealgemeinde, so eine Wunschgemeinde. Und diese Gemeinde finden wir in Ephesus. Und über diese Gemeinde wird in der Offenbarung, in dem ersten Sendschreiben geschrieben, in Offenbarung 2, die Verse 1 bis 7. Da habt ihr immer so die Schlagworte, die ich jetzt gerade so gesagt habe. Idealvorstellung von einer Gemeinde, tatkräftig, Durchhaltevermögen, Substanz, Heiligung, Geistesgaben, Verfolgung und der Glaube bewirkt Werke. Und ich lese jetzt den Text aus Offenbarung 2, Vers 1 bis 7. Es ist ein anderer Text wie der angegeben ist in der Losung oder wenn ihr irgendwo nachgeguckt habt nach den Predigtexten. Einfach aus dem Grund, weil ich anscheinend geschielt habe beim Predigtvorbereiten. Ich habe überall geschrieben, ich predige über die Verse Offenbarung 2, 8 bis 11 und habe dann selber drauf geguckt und habe gelesen 1 bis 7 und habe die Predigt vorbereitet. Und als ich gestern mal vergleichen wollte, im Internet was andere darüber schreiben, wundere ich mich, warum da immer was anderes steht. Aber jetzt haben wir diesen Text, Offenbarung 2, 1 bis 7. Dem Engel der Gemeinde in Ephesus schreibe, dies sagt der die sieben Sterne in seiner Rechten hält, der inmitten der sieben goldenen Leuchter wandelt. Ich kenne deine Werke und deine Mühe und dein Ausharren und dass du Böse nicht ertragen kannst. Und du hast die geprüft, die sich Apostel nennen und es nicht sind und hast sie als Lügner befunden. Und du hast Ausharren und hast vieles getragen um meines Namens willen und bist nicht müde geworden. Aber ich habe gegen dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Denke nun daran, wovon du gefallen bist, und tue Buße und tue die ersten Werke. Wenn aber nicht, so komme ich dir und werde deinen Leuchter von seiner Stelle wegrücken, wenn du nicht Buße tust. Aber dies hast du, und dass du die Werke der Nikolaiten hast, die auch ich hasse. Wer ein Ohr hat, höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Wer überwindet, dem werde ich zu essen geben von dem Baum des Lebens, welcher in dem Paradies Gottes ist. Auf der einen Seite die Traumgemeinde, die Idealgemeinde, wie sie hier beschrieben ist, nur mit anderen Worten. Eigentlich eine Gemeinde, wo man sagt, hier, da könnte man sich wohlfühlen. Nur mit dem einen Unterschied, Jesus beurteilt anscheinend anders. Jesus legt andere Maßstäbe und Werte an eine Idealgemeinde. Darum auch diese Sendschreiben, die er den sieben Gemeinden in der heutigen Türkei schreibt. Diese Sendschreiben sind ganz konkret an Ortsgemeinden geschrieben, die mit diesen Problemen zu kämpfen hatten. Also Jesus nimmt ganz konkret auf, was ist in der einzelnen Gemeinde vorhanden, was ist in Ephesus vorhanden, was ist in Philadelphia vorhanden, was ist in Smyrna vorhanden, was ist in Laodicea vorhanden. Wie leben die Gemeinden, wie stellen die sich dar, was empfinden die? Und dann gibt Jesus diesen einzelnen Gemeinden einen Tipp und sagt, hier, an der Stelle müsst ihr ansetzen, damit es in eurem Gemeindeleben anders wird. Und gleichzeitig sind aber diese sieben Gemeinden, weil es sieben sind, und sieben hat in der Bibel immer so die Bedeutung von Vollzahl, von Gesamtheit, gelten diese sieben Sendschreiben auch für die heutigen Kirchen und Gemeinden, vielleicht sogar auch für die kirchengeschichtlichen Epochen, die man so findet. Wie geht's den Kirchen und Gemeinden grundsätzlich? Wo sind Kirchen und Gemeinden gefährdet? Und hier haben wir gehabt, vielleicht so eine Arbeitsgemeinde, auch innerhalb vom Krishona Gemeinschaftswerk, die sagt, wir arbeiten, wenn es um Arbeit geht, sind wir gut, halten wir zusammen, aber auf der anderen Seite sind wir vielleicht ein bisschen schwach. Und jetzt warnt Jesus diese Gemeinde in Ephesus, die vieles zu zeigen hat und in der vieles vorhanden ist und sagt, Leute, wenn ihr so weitermacht, dann seid ihr gefährdet. Dann nehme ich euch diesen Leuchter weg, weil nämlich Gemeinden Leuchter in dieser Welt sind. Das hat Jesus dann in den Evangelien immer wieder so berichtet. Ihr seid Licht dieser Welt. Ich bin das Licht der Welt. Also Gemeinden sollen in dieser Welt leuchten. Und das ist die Würde und die Bedeutung der Gemeinde in dieser Welt. Zu leuchten. Und wenn etwas leuchtet, dann erhellt es. Oder wenn etwas leuchtet, dann rückt es etwas in den Blickpunkt, in das Blickfeld. Dann wird etwas erkannt, dann sieht man etwas. Wenn ich abends mit meinen Hunden spazieren gehe, am Anfang hatte ich immer so eine Taschenlampe dabei. Da so hinten durchs Feld bei den Pferdeweiden vorbei. Nachts um 11:30, 12:00. Da haben wir uns vorgestellt, hier, weil es uns schon begegnet sind, Wildschweine und so weiter. Ich dachte, hier mit meinen zwei neuen Hunden da, will ich nicht gerade sowas von sowas überrascht werden, also nehme ich Taschenlampen mit. Dann hatte ich erst noch normale Taschenlampen da. Die haben dann gereicht hier so für den nächsten Schritt. Und da habe ich mir dann von meinen Kindern welche eine schenken lassen, die reicht dann 200 Meter. Und dann bin ich da hinten bei den Häusern raus und habe ich die Lampe angemacht und habe ich erstmal so die ganze Pferdekoppel abgeleuchtet. Wo sind die Rehe, wo sind die Wildschweine? Keine da, also dann kann ich mit meinen Hunden weiterlaufen. Das ist eigentlich Aufgabe von einer Leuchte. Licht zu machen, dass andere oder dass man selber etwas erkennt. Und jetzt haben die Gemeinden und Christen den Auftrag, leuchten und Licht in dieser Welt zu sein. Und sie sind letztendlich damit beauftragt, Gottes Präsenz in dieser Welt zu zeigen. Gemeinden haben den Auftrag, Gottes Präsenz in dieser Welt zu zeigen. Gott ist da. Gott ist da. Eigentlich steckt da drin die Weihnachtsbotschaft. Gott ist kein ferner Gott, der einfach zuschaut, der mit unserem Leben und mit dieser Realität nichts zu tun hat, sondern Gott ist da. Und dieser Gott ist durch Jesus Christus in dieser Welt und uns als Christen am Arbeiten. Gerade eben im Lied haben wir ja gesungen, nimmst du mich noch einmal an. So wie ich bin. Aber ich muss ja nicht so bleiben. Gott ist in mir am Arbeiten durch den Heiligen Geist. Er verändert mich. Er verändert meinen Umgang mit anderen Menschen. Er verändert meine Einstellung zum Leben. Und darum hinterlässt er in mir und durch mich Spuren in dieser Welt. Und die sollen sichtbar werden. Gemeinden sind Leuchter in dieser Welt und das gibt den Gemeinden Würde und Bedeutung. Gemeinden sind nicht zum Selbstzweck da. Also sind Gemeinden Lichtgeber in dieser Welt. Und daraus zieht Jesus für die Gemeinde in Ephesus die Konsequenz und sagt ihnen, Leute, wenn ihr nicht leuchtet, wenn ihr nicht auf Gott hinweist und auf Jesus, dann braucht ihr auch keinen Leuchter. Wenn ihr nicht leuchtet in dieser Welt als Scheinwerfer, dann seid ihr keine Gemeinde mehr. Zumindest keine Gemeinde, wie sie sich Jesus vorstellt. Wer nicht leuchtet in dieser Welt, ist kein Erleuchter. Wer nicht leuchtet in dieser Welt, ist kein Erleuchter. Er bringt kein Licht mehr in diese Welt und er leuchtet auch Jesus Christus nicht mehr an. Und das ist genau der Knackpunkt, den Jesus der Gemeinde in Ephesus vorwirft. Ihr habt unheimlich viel. Ihr macht unheimlich viel. Aber ihr weist nicht mehr auf den hin, der euer Haupt ist. Ihr seid keine Scheinwerfer mehr auf Jesus Christus. Ihr seid keine Scheinwerfer mehr auf Gott, sondern letztendlich nur noch auf euch selber. Und so hält Jesus jetzt dieser Gemeinde in Ephesus den Spiegel vor und sagt, hier, ihr seid eine Idealgemeinde, wenn man euch von außen betrachtet. Da könnten sich viele Gemeinden etwas abschneiden, es euch nachmachen. Aber wenn ihr so weitermacht, seid ihr eine Gemeinde ohne Zukunft. Ihr seid eine Gemeinde ohne Zukunft. Und da haben wir jetzt mal so grundsätzliche Merkmale für so eine Gemeinde ohne Zukunft. Da merkt man, Leute, Ohnmacht der eigenen Liebe. Wir wollen es selber machen. Da ist etwas verrutscht. Da wird man nicht mehr geliebt. Man nimmt nicht mehr die Liebe des anderen an, sondern man möchte selber lieben. Und man rutscht ab in dieses, ich muss es machen. Wir müssen es machen, weil wir doch unsere Liebe zeigen wollen. Weil wir doch zeigen wollen, wie viel die anderen uns bedeuten und was Gott uns bedeutet. Wir müssen es doch machen. Und das Ganze wird zu einem Krampf. Zu einem Krampf, der belastet, der herausfordert, der müde und matt macht. Und die Leute merken, wir können es gar nicht. Wir können es nicht. Aber wir müssen es doch. So ein Merkmal von einer Gemeinde ohne Zukunft, wie Jesus sie dort in Ephesus sieht. Er sagt, ihr habt die bräutliche Liebe verlassen. Komisches Wort, bräutliche Liebe. Kam gestern so auch durch ein bisschen bei dem Paarabend. Die, die nicht dabei waren, haben was verpasst. Es war lustig, es war interessant. Es war auch herausfordernd. Und jetzt bringt Jesus hier diese bräutliche Liebe hinein. Und was sagt diese bräutliche Liebe? Zuerst mal könnte man das zeitlich verstehen. So die Liebe, die ganz am Anfang war. Man war verliebt. Man hat den anderen nur so richtig noch im Heiligenschein gesehen, nur die guten Seiten. Verherrlicht vielleicht ein bisschen, auf den Sockel gestellt, auf den Thron. Da war alles noch glänzend. Und dann aber auch als Priorität zu verstehen, ja, der andere jetzt hier, mein Partner, ist mein Ein und Alles. Ist das Höchste in meinem Leben. Ich tue alles für den. Und ich sage, jawohl, das ist die bräutliche Liebe, die Liebe der Braut zum Bräutigam. Aber diese Liebe, sagt er, trägt nicht unbedingt. Weil auch da es sich irgendwann mal ändern kann. Und jetzt versucht Jesus dieser Gemeinde in Ephesus den Unterschied klarzumachen, ob sie eben nur diese bräutliche Liebe hat. Die Liebe von der Braut zum Bräutigam oder ob sie es verstanden hat und damit lebt, dass sie ja nur Braut ist, weil der Bräutigam sie liebt. Weil der Bräutigam zu ihr gesagt hat, du bist mein Ein und Alles und ich habe mich für dich entschieden, du bist das Höchste in meinem Leben. Für dich werde ich alles tun. Das ist die Frage an die Braut, gibt dir das Würde? Ist das für dich genug, zu wissen, der Bräutigam liebt mich? Und der Bräutigam hat alles für mich getan. Und er wird auch in Zukunft alles für mich getan. Und genau an diesem Punkt hatte Ephesus Schwierigkeiten. Für sie war die Liebe, auch diese christliche Liebe, Einbahnstraße, nämlich von ihnen, von den Menschen, von der Gemeinde nach oben zu Gott. Und Liebe war für sie eine Tätigkeit, ein Werk, hat für sie aber die Bedeutung verloren, geliebt zu werden. Sie haben vergessen, dass es auch einen Weg gibt von oben, von Gott her, zu den Menschen. Zur Gemeinde, dass Jesus der Bräutigam ist, der zu seiner Braut ja sagt und sagt, dich will ich haben, mit dir möchte ich eine Zukunft haben, mit dir möchte ich mein Leben teilen, mit dir bin ich unterwegs durch dick und dünn. Ich habe ja zu dir gesagt und dieses Ja wird bleiben. Das sind Kriterien von einer Gemeinde ohne Zukunft. Wenn sie versucht, es selber zu machen, wenn sie nur noch darauf besteht, hier diese bräutliche Liebe, ja, ich muss alles für den Bräutigam tun und nicht mehr begriffen hat, dass der Bräutigam sie liebt. Merkmale einer Gemeinde ohne Zukunft. Und jetzt können wir anhand dieses Textes in der Offenbarung vielleicht auch noch ein paar Kennzeichen rausfinden, an denen das festgemacht werden kann. Wäre der nächste Punkt. Gemeinde ohne Zukunft, Kennzeichen. Aus der Nächstenliebe wird Liebeswerk. Aus der Nächstenliebe wird Liebeswerk. Es gab mal einen Dozenten auf Krishona, der hat gesagt, wenn man Nächstenliebe, Diakonie um des Geldes willen macht, wenn es bezahlt wird, ist es keine Diakonie mehr, sondern Geschäft. Wenn man Werke, Nächstenliebe nur noch praktiziert, weil man muss, ist es keine Diakonie mehr und keine Nächstenliebe. Aus Nächstenliebe wird Liebeswerk, man macht es nur noch aus Routine, weil man es schon immer so gemacht hat, weil es gemacht werden muss, weil es zu einer Gemeinde, zum Gemeindeleben dazukommt, man hat aber keine Erwartungen mehr daran. Tja, was geschieht denn eigentlich damit? Was geschieht damit, dass wir als Gemeinde die Tafel unterstützen? Was geschieht damit, dass wir als Chor ein-, zweimal im Monat in den Seniorenzentren oder Heimen singen? Was passiert dort? Warum machen wir denn das eigentlich? Weil wir machen es halt, weil wir es immer gemacht haben. Und das machen wir, weil es angeregt wurde. Aus Nächstenliebe wird Liebeswerk. Man hat keine Erwartungen mehr, sondern macht es aus Routine. Man hat keine Freude mehr daran, sondern überlegt eher nur noch an der Form. Wie könnte man es von der Form her noch anders gestalten? Was könnte man noch anders machen? Aber eigentlich ist die Freude nicht mehr das Tragende. Das, was vielleicht früher spontan gemacht wurde und selbstverständlich war, ist heute Pflicht. Wird gemacht, weil man es als Gemeinde machen muss, oder es wird gemacht aus Gehorsam. Jesus hat es doch gesagt und Jesus erwartet es doch von uns. Darum machen wir es halt. Aber es lebt nicht mehr. Es ist nicht mehr spontan und selbstverständlich. Aus der Liebe Christi wird die Liebe zu Christus. Statt Liebe zu empfangen, sich bewusst zu machen, was hat Jesus eigentlich alles für uns getan, statt mit offenen Händen Abendmahl zu feiern, sich daran zu freuen, dass Jesus für einen persönlich am Kreuz gestorben ist, stellen wir uns eher immer die Frage, was müssen wir tun, damit wir Jesus die Liebe zeigen, die wir haben. Aus der Liebe Christi zu mir wird die Liebe von mir zu Jesus. Und damit überfordern wir uns. Wir stellen Versagen fest, das funktioniert gar nicht. Und an manchen Punkten kommen wir dann auch in Depressionen rein und sagen, das hat alles keinen Sinn, wir lassen es bleiben, wir geben es auf. Aus Gottes Liebe wird Eigenliebe. Statt aus der Fürsorge Gottes zu leben, was er für mich tut, stellen wir fest, ja, wir haben in unserer Gemeinde Mangel. Uns fehlt was. Und sobald wir Menschen feststellen, dass uns etwas fehlt, fangen wir an, Eigeninitiative zu zeigen. Wir werden aktiv, wir überlegen uns, wie können wir diesen Mangel beheben, und dann haben wir unsere Pläne, unser System, unsere Aktionen, unsere Ideen, und die setzen wir um. Aus Eigenliebe, weil wir es mit dem Mangel nicht aushalten, weil wir meinen, dieser Mangel muss behoben werden, und weil wir dann unsere Vorstellung haben, wie dieser Mangel weggehen kann. Aus der Liebe Gottes, aus seiner Treue und Fürsorge wird Eigenliebe. Wir tun etwas für uns, damit wir den Mangel nicht mehr haben. Aber es geht uns dann nicht mehr um Gott. Aus geschenkter Gewissheit wird Sicherheit. Eine Braut, die erlebt es in ihrem Leben, aha, das, was mein Bräutigam gesagt hat, passt mit dem zusammen, was er lebt. Das, was sie weiß und was sie erfährt, bildet eine Einheit. Das, was eine Gemeinde über Jesus weiß und was sie von diesem Jesus erfährt, bildet eine Einheit. Anders, wenn man diese Liebe von Gott her nicht mehr erfährt, dann redet man nur noch theoretisch. Eigentlich wissen wir es ja. Eigentlich wissen wir ja, dass Jesus für uns sorgt und dass Jesus in uns als Gemeinde alles hineingelegt hat. Aber wenn man dieses Vertrauen nicht mehr hat, dann lebt man nur noch vom Bekenntnis. Jesus macht das ja. Andere Gemeinden erfahren das ja auch. Und damit dieses Bekenntnis tragfähig ist, baut man sein eigenes Fundament. Man sucht sich irgendwo ein Fundament, baut eine Regel auf die man dann sein Bekenntnis aufbauen kann. Angefangen vielleicht vom Verständnis der Bibel bis über theologische Fragen, die dann als Voraussetzung geschaffen werden und hingestellt werden, damit man bekennen kann. Wo es dann nicht mehr darum geht, wie kann Jesus seine Liebe zu uns zeigen, sondern es müssen erstmal die Voraussetzungen geklärt werden. Also das Wissen und das Erleben bildet keine Einheit mehr, sondern es wird nur noch zum Bekenntnis, vielleicht auch manchmal nur noch zum Lippenbekenntnis. Aus Organisation wird Institution. Können wir nicht sagen, ja, wissen wir schon immer, wir brauchen keine Strukturen, wenn man das so nimmt. Wir brauchen keine Strukturen, wir brauchen keine Gemeindeleitung, keinen Ältestenrat, keinen Mitarbeiterrat, keine Gemeindeleitung, keine Mitgliederversammlung. Das könnte ja eigentlich alles so laufen. Aber wer das so versteht, hat das biblische Prinzip nicht verstanden, weil Ordnungen und Strukturen gehören zum Gemeindeleben dazu. Auch eine Braut organisiert ihr Leben. Aber sie organisiert es zielgerichtet. Sie organisiert alles auf den Bräutigam hin. Was kann ich tun, damit die Ehre und die Würde des Bräutigams herauskommt? Wie kann ich leben, damit die Herrlichkeit des Bräutigams in meinem Leben sichtbar wird? Sie stellt sich die Frage, wie passe ich zu meinem Bräutigam? Wie bin ich meinem Bräutigam, meinem zukünftigen Ehepartner, eine gute Frau, eine gute Braut? Das strukturiert und ordnet ihr Leben. Dann wird sie sich entscheiden, was ist passend, was ist nicht passend, was kann ich tun, was kann ich weglassen. Was muss ich fördern, was muss ich blockieren? Das ist Struktur und Ordnung. Und ein Theologe hat gesagt, Mission ist das Strukturprinzip der Gemeinde. Dass also eine Gemeinde, die von Jesus abhängig ist, sich immer die Frage stellen wird, was dient unserer Mission, was dient unserem Auftrag? Anders, wenn man aus dieser Liebe herausgefallen ist, dann richtet man sein Leben nicht aus auf ein Ziel, sondern man richtet sein Leben ein. Man richtet sein Leben ein, damit das gemeindliche Leben gemütlich wird. Dann wird das gemeindliche Miteinander, das gemeindliche Leben wird zum Selbstzweck. Wir tun das, damit wir es gut haben. Wir tun es, damit wir zufrieden sind. Wir tun es, damit wir zu unserem Recht kommen. Wir tun es, damit wir unseren Auftrag erfüllen. Und dann wird es zur Institution. Man könnte auch sagen, bei diesem Punkt aus Organisation wird Institution eine Braut, die sich auf ihren Bräutigam freut, die wird immer sagen, so schön wie heute war es noch nie. So schön wie heute war es noch nie. Während jemand, wo nicht von der Liebe des Bräutigams lebt, vielleicht eher sagt, es war eigentlich schon immer so. Es ist schon immer so gewesen und so soll es auch bleiben. Aus Rechtfertigung wird Heiligung. Aus dieser Frage, was hat Gott an mir und für mich getan, das ist die Rechtfertigung. Gott tut das für mich, Gott spricht mich frei. Gott gibt mir ein ewiges Leben, Gott gibt mir Vergebung. Aus diesem, was hat Gott für mich getan, was darf ich eigentlich annehmen, was wird mir geschenkt, wird die Heiligung, nämlich die Frage nach der konkreten Form. Wie muss das jetzt aussehen, damit ich das annehmen kann? Wie muss die Form sein beim Abendmahl? Welche Lieder können wir singen? Wie laut darf die Musik sein? Welche Kleider müssen wir anziehen? Aus dem, was Gott für mich getan hat, wird die Frage nach dem, wie muss es aussehen, damit ich das annehmen darf? Damit die Form stimmt. Das ist diese Heiligung. Die Form muss stimmen. Wir fragen nicht mehr danach, was hat Gott für mich getan und was hat das für mich für eine Konsequenz.
oder Selbstgerechtigkeit statt Rechtfertigung. Wieder Rechtfertigung, diese schöpferische Gnade Gottes zu erleben, zu wissen, er hat alles für mich getan, er liebt mich. Daraus wird ein Leben ohne die Erfahrung der Buße, der Umkehr und der Begnadigung. Aus diesem Wissen, Gott hat alles für mich getan, das ist das eine, das ist das, was Gott zuspricht, wird in einer Gemeinde ohne Zukunft dieses Leben, wir brauchen keine Buße, weil wir ja schon alles tun. Wir brauchen keine Umkehr, weil wir auf dem richtigen Weg sind, wir folgen Jesus nach. Und wir brauchen keine Begnadigung, weil wir sind doch schon gerecht. Ich habe ein Zitat gelesen, das hat mich fasziniert, zu diesem Thema der Umkehr. Wohin soll ein Mensch umkehren, der sich nur um sich selber dreht? Wohin soll eine Gemeinde umkehren, die sich nur um sich selber dreht? Das sind also Kennzeichen einer Gemeinde ohne Zukunft, wie Jesus sie hier in Ephesus sieht und ihr dann den Tipp gibt und sagt, so, und jetzt geht zurück zur ersten Liebe. Zurück zur ersten Liebe ist nicht diese bräutliche Liebe. Nicht vordergründig, muss man sagen. Also nicht diese Frage gleich nach dem, wir müssen halt dann Jesus in den Mittelpunkt stellen. Nein, die erste Liebe, wie sie Jesus hier sieht, ist, fangt mal an zu empfangen statt zu tun. Empfangt doch erstmal das, was Gott euch alles zuspricht und euch schenken will. Lebt aus dieser Gnade und aus der Begnadigung heraus. Und es ist vielleicht ein Merkmal unserer heutigen Zeit, auch unserer Religion, vielleicht auch unseres Glaubens, im negativen Sinn, dass wir viel lieber machen als empfangen. Dass wir viel lieber machen als empfangen. Geht mir auch so. Ich sitze lieber am Schreibtisch und bereite eine Predigt vor, wie irgendwo mal in der Ecke zu sitzen, still und mit Gott zu reden und sagen, Herr, was hast du mir zu sagen? Ich packe lieber an, statt zu hören und zu empfangen. Ich weiß nicht, ob das so ein Merkmal ist, unserer heutigen Zeit, unserer Gemeinde, von euch persönlich, lieber zu machen, statt zu empfangen. Ein Theologe hat Folgendes dazu geschrieben: Nie sind wir vollkommener, als wenn wir vor Gott mit leeren Händen dastehen. Nie sind wir heiliger, als wenn wir Christus unsere Heiligung sein lassen. Nie sind wir gerechter, als wenn wir uns von ihm seine Gerechtigkeit schenken lassen. Nie tun wir mehr, als wenn wir uns durch seine Liebe beschenken lassen. Nie sind wir fruchtbarer, als wenn wir von ihm maßlos nehmen und profitieren. Nie ist unsere Theologie bibeltreuer, als wenn die Treue Christi uns bei ihm hält und wir von ihm alles erwarten. Und auch selbst das, dass er uns bei sich hält. Empfangen statt tun. Eine Gemeinde, die es sich wagt, mit leeren Händen vor Gott zu stehen, sagen, hier sind wir, füll sie uns. Lass uns das spüren und erleben, was du uns zusprichst und gibst. Empfangen statt tun, sich erinnern, um das Bewusstsein zu stärken, geht letztendlich genau in die gleiche Richtung, sich immer wieder zu vergegenwärtigen, was hat Gott für mich getan, was hat Jesus für mich getan und was heißt das für mich? Es sich immer wieder zu vergegenwärtigen, wie groß muss die Liebe von Jesus zu mir sein, dass er für meine Schuld, und das ist im Laufe eines Lebens wahrscheinlich nicht wenig, dass er für meine Schuld dort ans Kreuz gegangen ist, um zu sterben. Und dass Jesus dort am Kreuz auch an mich gedacht hat, wie ich vielleicht 2012 am, wie viel haben wir heute? 18.11. dastehe oder da sitze. Mit meiner Geschichte, mit meinem Leben. Wie groß muss die Liebe von Jesus zu mir sein? Und dass er sagt, und mit dir gehe ich durch dick und dünn, mit dir gehe ich durchs ganze Leben. Dann Umkehr aus Sehnsucht und Freude. Schön, ich habe mich lange gefragt, wie kommt Birgit drauf, dieses Kindermusical über den verlorenen Sohn in der Adventszeit aufzuführen. Wenn ich jetzt hier den Punkt lese, Umkehr aus Sehnsucht und Freude, dann weiß ich, es passt. Wir kehren um, weil wir wissen, was wir bei Gott haben und was Gott uns alles schenken will. Und wir freuen uns darauf. Der verlorene Sohn ist nicht umgekehrt, weil er wusste, weil ihn jemand unter Druck gesetzt hat, sondern gesagt hat, bei meinem Vater habe ich es besser. Der wartet auf mich. Der gibt mir wieder eine Zukunft und eine Lebensperspektive. Umkehren aus Sehnsucht und Freude. Und dann kommt die Selbstverständlichkeit der ersten Werke. Die sind zuerst mal, habe ich angedeutet, Buße, Begnadigung, Leben aus der Vergebung und der Versöhnung. Das gemeinsame Feiern des Abendmahls als Zuspruch Gottes an uns, nicht als Leistung von uns, was tun wir für Gott, sondern was hat Gott für uns getan. Und dann kommen diese ersten Werke, wenn wir das leben, wenn wir die Werke tun und erfüllen, die Jesus für uns vorbereitet hat. Wandeln in den Werken, die Jesus für uns vorbereitet hat. Offene Augen, offene Ohren. Jesus, was willst du, dass wir tun? Und das ist das, was in einer Gemeinde spontan lebt, wo das Leben fördert, wo Wachstum da ist, wo Diakonie da ist, wo Nächstenliebe da ist. Das ist das, was dann Jesus fördert. Aber das andere muss da sein vorher. Dieses Empfangen und Annehmen, was er für uns getan hat. Und das wünsche ich uns. Das wäre meine Wunschgemeinde. Und ich wünsche mir, dass auch eure Wunschgemeinde wird. Dass wir nicht bei dem hängen bleiben, was zuerst da stand. Diese 7 Merkmale, die wir machen können. Sondern dass wir bei dem bleiben, was er für uns getan hat. Und alles andere daraus erwächst. Ich wünsche uns Gottes Segen dazu. Amen.